Begriffe der passiven Auseinandersetzung. Ich aber, ich zerlege die Dinge und wenn ich sie zerlege, lege ich mich auch mal hin. Deswegen, ich gebe mich dem Ganzen hin in einem aktiven Überreagieren und Agieren. Von daher, ja, mich interessiert das Maß, aber nicht das Mittelmaß, eher das Übermaß. Deswegen toxische Beziehungen in dem Sinne, indem ich von einem Übermaß spreche. Alles, was im Übermaß vorhanden ist oder in einer zu geringen Dosierung, wird toxisch. Indem wir, ich hab hier zwei Zuhörer. Ich begrüße meine Paten, Frank und
Trailer.
Ja, ich habe sie heute zum ersten Mal hier kennengelernt. Ein sehr nettes Team. Ohne sie wäre ich hier heute auch gar nicht live auf Sendung vermutlich. Ich würde irgendwie ins Mikrofon reden, aber es würde keiner hören. Also, ich fange jetzt an mit Waldemar Frost. Schuld der Liebe. Mal gucken, ob das läuft. Läuft eigentlich die Aufnahme?
Ja, wir haben jetzt den Stream angeschaltet.
Sehr gut, der Stream läuft. Das ist schon mal gut. Aber jetzt weiß ich nicht, ob man das hört hier, die Schuld der Liebe. Doch, da kommt was. Das hier, ne? Es läuft, oder? Sehe ich hier unten.
Wahrscheinlich am besten machst du dann das aus und das Mikrofon auch, weil du willst, dass man nur das hört.
Ja, das ist doch alles gut, was du schreibst. Ja, die Gefühlsumschwünge.
Okay,
an sich, sondern an dem Ton.
Wir wollen einfach mal das Ich dazu motivieren,
nee, ganz ehrlich, also,
die Bewältigungsaufgaben zu meistern.
Mir manchmal das Richtige. Dein Ton oder die Art, wie du dann mit mir redest, ist dann so gehässig, so eklig, als würdest du mich mobben wollen.
So scheiße zu dir zu sein.
Das nervt mich.
Ich gebe dir auf jeden Fall recht damit, dass ich dich in gewissen Aspekten nicht ernst genommen habe.
Das fühlt sich halt wirklich an wie Mobbing.
Und, das tut mir auch leid.
Und wenn ich dann schreibe und merke, wenn ich versuche, mit Mitgefühl oder irgendwie versuche, taktvoll oder sachlich zu bleiben, dass das dann auch irgendwie gegen mich verwendet wird oder sonst was. Und das verstärkt auch meine Wut, dass ich dann auch mit diesem gehässigen Geschreibe dann anfange.
Tut mir leid, dass ich noch an dieser Beziehung emotional hänge.
Ich irgendwie ausspielen zu können oder irgendwie dadurch den Streit zu lösen, das bringt ja auch nichts. Aber ich bin dann auch sehr oft ratlos.
Von daher ist die Liebe ein sehr dramatischer Vorgang.
Ja, wenn dir was an mir nicht passt, dann persönlich sagen. Vielleicht hast du da nicht Lust dazu, aber dann, ich sag auch nicht, dass du dich verstellen musst, aber irgendwie ist es doch viel sinnvoller, wenn man offen darüber redet. Also wenn wir uns sehen, aber wenn du einfach, das ist aber komisch und du gibst mir gar nicht die Chance, mich richtig zu erklären, überlegst, kann ich das
weil
nicht.
Weil ich schon finde, dass ich dir eine Erklärung schuldig bin.
Ist schon schwierig, aber immerhin besser, aber das lässt du ja nicht zu. Und dann als auch noch als Blockade irgendwie, ja, das ist irgendwie gruselig. Nee, die will ich einfach nicht um mich herum haben. Ich weiß jetzt nicht genau, worum es geht, aber das sagt mir nicht zu. Bevor sie sich überhaupt erklären kann, blocke ich einfach ab. Das geht mir einfach auf den Sack. Also, wenn es dir nicht passt, okay, man kann doch normal darüber reden oder wenigstens.
Also, zu verdrängen, das
aufspringt
ja auch nichts. Deswegen versuche ich mich auch damit irgendwie auseinanderzusetzen.
Weil, wenn du mir das so über Text sagst und mich hier die ganze Zeit versuchst zu dissen, dann.
Das Bild ist halt Liebe ist.
Der Geruch rausgewaschen ist.
Ja, dann.
Ich halt schön finde, wenn wir zusammen
da. Ist da keine Lösung, sondern einfach, das sind wir beide einfach irritiert.
Wenn ich dann wieder so.
Nur irritiert, aber keiner wird schlau draus.
Traurig und fühle mich leer.
Und dann bin ich den ganzen Tag irritiert und weiß dann auch nicht, wie es dann weitergehen soll. Wie es dann weitergehen soll. Wie es dann weitergehen soll. Dann weitergehen soll. Dann weitergehen soll. Dann weitergehen soll.
Thank you.
habe ich mal wieder was übereinander laufen lassen. Hier läuft jetzt wieder Robbie Williams. Das habe ich ja mal gecovert. Jetzt haben wir aber eben gerade gehört Schuld der Liebe von Waldemar Frost. Da geht es ja auch so ein bisschen darum, die Aggression, den anderen in diese eigene Aggression zu verwickeln, was natürlich überhaupt nicht cool ist. Also heutzutage sind ja Beziehungen irgendwie, also die sind ja entweder oberflächlich oder bilde ich mir das ein, oberflächlich, ich bin im Radio, ich muss ordentlich reden, oberflächlich oder sie sind, ja, es geht um so ein Abfrühstücken, ne? Also wenn ich das jetzt mal so brutal ausdrücke, man findet sich im Netz, damit meine ich das Internet, nicht jetzt irgendwie die Fischnetzstrumpfhose, sondern ja, im Internet. Und wenn einem derjenige nicht gefällt, sagt man ja next one, bitte. Next one, das sagt man the next one. Und was ich euch eigentlich dazu erzählen will, ist, also wenn ich mal einen Hänger habe, das ist einfach, weil ich noch neu bin. Ich muss immer hier hin und her gucken, wo ich hier so sitze und wo ich welche Schalter drücke. Also ich habe da schon öfter von gesprochen, ne? Ich bin nicht so ein Fan von diesen Internetbeziehungen, bin ich eigentlich laut genug, weil ich da nicht richtig weiß, wenn mir da jetzt, also wenn ich dann so ein Profilbild sehe, das sieht ja auch schon mal ganz anders aus als in Wirklichkeit. Ne? Ist ja bei mir selber auch, ich will mich immer von meiner Schokoladenseite zeigen. Ich hatte jetzt gerade eine Kollegin, auch gestern wieder einen Post von ihr gesehen, sie hatte eine Schokoladenseite, ich grüße da mit Tellervision übrigens, und dann habe ich überlegt, ob ich auch eine habe, und ich bin mir ganz sicher, dass ich eine habe, aber ich finde beide Seiten an mir interessant. Und jedenfalls bei diesen Internetbeziehungen ist es ja so, dass man im Prinzip Frau nicht, also man kann, also es geht dann ja, okay, der andere sieht gut aus und die Leute wollen dann miteinander irgendwie körperlich verschmelzen oder so, sich irgendwie treffen, aber letztendlich ist es ja keine, kannst du den anderen ja nicht tiefergehend einschätzen, und ich habe das Gefühl, dass dadurch alles sehr oberflächlich und abflacht, oberflächlich wird und abflacht, und dass die Jugend aber damit aufwächst. Ich bin jetzt eine Generation, ich habe diesen Digital Turn so richtig schön mitbekommen. Ich bin ja 90s Girl. Also da bin ich groß geworden. I'm a 90s Bitch. Ihr kennt ja wahrscheinlich das Lied von Iconapop. I love it. I love it. You are from the 70s and I'm a 90s Bitch. Genau, also da ich eine 90s Bitch bin, habe ich das so richtig schön mitbekommen. Und ich bin noch ganz klassisch so erzogen, dass ich jage halt auf der Straße. Also ich kriege meine Beute im Leben und nicht im Internet. Und heute ist das anders. Heute jagt man, hat eine sehr, sehr große Auswahl. Und ich glaube, dadurch ist auch die Chance, naja, ich habe das Gefühl, dadurch ist auch irgendwie dieses Fail ist halt irgendwie größer, ne, dieses Risiko. Und das Problem ist daran irgendwie auch das Sprechen. Man spricht nicht mehr miteinander eine ganzheitliche Wahrheit. Der Körper und die Seele und der Geist, die hängen ja miteinander zusammen. Und über dieses Smartphone oder über die Screens kann ich meine ganze Wahrheit gar nicht rüberbringen. Das geht ja nur im Leben. Und es muss ja auch ein bisschen Zufall dabei sein. Ja, es sind ja Algorithmen, die über unsere Liebe dadurch entscheiden. Und ist das dann überhaupt Liebe oder was ist das dann? Das ist die entscheidende Frage. Also ich bin kein Fan davon. Und dann gibt es ja diese neuen Phänomene, Future Fake und Love Bombing. Ne? Also dass man dann den anderen, es gibt so Tricks, wie man den anderen dann schnell kriegt. Und ich glaube, dass dann auch schnell diese ganzen Enttäuschungen und so, dann werden die mit dem Nächsten, also dann wischt man einmal weiter nach rechts und dann werden die mit dem Nächsten wieder ausgeglichen. Also es ist so eine Art, ich kaufe mir was im Internet. Und ja, das ist wahrscheinlich so das Phänomen, das unsere Generation prägt und eben auch die den Zeitgeist prägt. Das, da bin ich mir relativ sicher. Bevor jetzt gleich mein erster Anrufer anruft, ich weiß gar nicht, wie viel Uhr haben wir es denn jetzt? Ja, ich bin gut in der Zeit. Stelle ich gleich nochmal eine Künstlerin vor, bei der ich auch vermute, dass es gewissermaßen um Autoaggressionen geht. Weil ich glaube, dass die Autoaggression ja ein Phänomen bei den freien Künsten oder auch bei der Musik ist. Denn ohne Aggression würde man eben, hat ja was mit Trieb zu tun, mit dem Antrieb. Und ohne Antrieb keine Kunst und auch keine Musik und auch kein Leiden. Selbst, sag ich mal, der Schmerz ist ja so eine Art Katalysator in der Kunst und in der Musik. Und deswegen gehört ein gewisses Maß an Aggression und auch Autoaggression. Bei der Kunst geht es ja darum, auch mit sich selber zu dealen. Und Autos, griechischer Wortstamm, selbst, bedeutet, ich behandle mich selber oder ich arbeite mich an mir ab. Das tut man als Künstler so und so. Ich habe jedenfalls da im Hinterkopf auch einen Kollegen. Aber jetzt erstmal die Künstlerin heißt Marlene Dumas, sagt man, glaube ich. Eine Malerin ist eine Malerin in Südafrika geboren, aber lebt und arbeitet in Amsterdam. Und wenn man sich ihre Bilder anschaut, also sie ist 53 geboren, die wirken manchmal, auf den ersten Blick strahlen sie etwas Negatives, Düsteres aus, auch etwas psychologisch-sexuelles. Deswegen habe ich mir die zum Thema Autoaggression ausgesucht, bevor gleich mein Kollege aus der Kunst anruft. Bei Marlene Dumas geht es um die Abhandlung des Selbst, also Autos, Auto, das Selbstbild. Es gelingt dieser Kunst, die stets auf der Suche nach der Bedeutung und Möglichkeit von persönlicher Identität ist, den Betrachter sowohl emotional zu binden wie intellektuell zu fordern. Anziehung und Abstoßung gehen Hand in Hand. Das Verhältnis von Bild und Betrachter ist in ihrer Malerei immer mit einkalkuliert. Auch in ihren Texten reflektiert Marlene Dumas häufig dieses wechselseitige Verhältnis. Die gebrochene Identität, zeitgleich ausgesetzt und vorgesetzt zu sein, hat die frühe Sozialisation der Künstlerin in Südafrika ausgemacht. Hinzu kommt für Marlene Dumas das Problem der fragwürdigen weißen und weiblichen Körperlichkeit. Gefühl und existenziellen Selbstbezug hat Marlene Dumas von Anfang an gleichermaßen als von außen definiert, als eine selbstbestimmbare Interpretation erfahren. Deswegen basieren ihre Gemälde auf zwei Säulen. Auf der vorgegebenen fremdbestimmten Weltsicht der Fotos. Also das ist ja in unserem Fall heutzutage Instagram, TikTok, unsere Social Media, die uns das vorgeben, was unser Selbstbild auch ausmacht, indem wir uns davon beeinflussen lassen müssen. Irgendwo sind ja Ideologien, visuelle, die uns aufgezwungen werden tagtäglich. Es ist ja nicht mehr nur die Werbung, die klassische, wie wir sie aus den 60er Jahren kennen, sondern eben auch heutzutage die Social Media, die eigentlich permanent Werbung ausüben durch ihre Bilder, durch die sogenannten Influencer. Genau, also genau soll man nicht sagen. Jetzt hat es mir rausgerutscht, die Selbstbestätigung. Deutlich wird dies zum Beispiel in dem Bild Snow White and the Broken Arm 1988. Schneewittchen, eine Metapher für die weiße Negerin, liegt nackt und scheinbar hilflos den Blicken starrender kindsgesichtiger Männer ausgeliefert da. In ihrem abgeknickten, wohlgebrochenen Arm hält sie eine Kamera. Die gerade gemachten Polaroids liegen vorher auf dem Boden verstreut. Die Abbildungen auf den Fotos sind nicht zu erkennen. Da sie mit dem Rücken nach oben zeigen. In diesem Gemälde werden. Und dies ist typisch für die Arbeitsweise von Marlene Duma. Mehrere Geschichten gleichzeitig erzählt, sodass eine eindeutige Interpretation bewusst verhindert wird. Ist das nicht schön? Hybrides Arbeiten. Ebenen überlappen sich, entziehen sich der Eindeutigkeit. Ambivalenz total. Aber es ist keine duale Ambivalenz, sondern eine multimedial, multikulturelle Ambivalenz. Multivalenz. Zunächst ist da die märchenhafte Kunde von Schneewittchen und den sieben Zwergen, ich hatte gerade den Faden verloren, von der holden Schönen, die aus ihrem gläsernen Sarg wieder auferstanden ist. Die Kamera und die sich den Blicken verweigernden Fotos erweitern, die Lesart hin zu einem Selbstporträt der Künstlerin. Die Körperhaltung der in düsteren und gleichsam eiskalten Farben gemalten Frau wurde auch mit dem die Sünden der Menschen auf sich nehmenden Christus im Grabe verglichen. Der Märtyrer, auch ein schönes Bild in der bildenden Kunst. Die ersehnte Auferstehung verbindet dessen Geschichte mit der von Schneewittchen. Die im Hintergrund lauernden Voyeure schließlich erinnern an Johann Heinrich Füßlis 1781 gemalten Albtraum der Nachtmahr, auf dem eine ohnmächtige Frau von einem Gnomen belauert wird, und bringen eine latente, hinterhältige Bedrohung ins Spiel. Auch in anderen Arbeiten hat Marlene Duma immer wieder das Problem der Apartheid mehr oder weniger offen thematisiert. So zum Beispiel in dem weiblichen Akt The Guilt of the Privileged 1988, in dem die Künstlerin anscheinend ihre Schuld anerkennt und sich als Sexualobjekt zur Schau stellt. Oder in The White Disease 1985, dem beklemmenden Bild eines aufgedunsenen weißen Gesichts. Ein schöner Abschnitt hier noch. Ich lese übrigens gerade vor aus Women Artists, Künstlerinnen im 20. und 21. Jahrhundert, herausgegeben, Uta Grosenick. Mentale Konfusion, das noch zum Thema die düstere Malerei der Marlene Duma, die sicherlich auch autoaggressive, zerstörerische Elemente aus der psychologischen Sicht hergesehen, vereint in diesen düsteren Gestalten. Oft sind es ja Mädchen oder Frauen. Sie selbst wahrscheinlich, behaupte ich. Die Bildthemen von Marlene Duma, jetzt werden wir es gleich von anderer Seite hören, weisen aber weitaus mehr Aspekte auf. Das Spektrum reicht von Kind und Mutterschaft. Etwa in den vier Gemälden The First People 1 bis 4 von 1991 bis hin zu religiösen Fragen, wie zum Beispiel in der Serie Maria Magdalena von 95. The Schoolboys 1987, den Porträts heranwachsender Jungen in ihren Schuluniformen, sind Heranwachsende und Männer auch ein Thema. Auch Pornografie, Erotik werden immer wieder kritisch, aber auch lustvoll gegengelesen. Ja, es ist ja natürlich eine Frage, man kann ja die alten Klischees und die Klischeebilder nutzen. Man kann sie auch so nutzen, erstmal wie es sie gab oder gegeben hat. Die Frage ist, in welcher Form werden sie wieder neu zusammengesetzt oder auseinander zersetzt und dann eben aus den Puzzleteilen eine neue Wahrheit zu erschaffen. Das, glaube ich, ist auch die Aufgabe unserer künstlerischen Personen, die wir heute hier auf diesem Planeten haben. Also mindestens die Aufgabe von diesen Personen und dann hoffentlich auch von der ganzen Gesellschaft, dass sie zumindest so gelesen werden, die neuen Wirklichkeiten der Künstler, um die Geschichte neu zu entdecken und die Geschichte umzuschreiben. Auch die der Pornografie. Der knallrote Mund von dem Girl with Lipstick von 1992 oder Die Blondine mit verführerisch heruntergerolltem Strumpf in Miss January von 97. Also da sind wir nun auch wieder beim Digital Turn. Da, 97, da gab es dann schon das Internet. Zum Beispiel setzen die Frauen den Blick des Betrachters aus, dessen Voyeurismus nicht nur befriedigt, sondern im selben Moment vorgeführt und bloßgestellt wird. Welches Thema Marlene Dumas auch behandelt, stets verweigert sie sich einer inhaltslosen Kunst der Kunst willen. Oh ja, davon gibt es ja heutzutage auch sehr viel. Wenn ich das so mal frei raus hier um die Mittagszeit erwähnen darf. Vielmehr inszeniert die Künstlerin sinnliche und bedeutungsreiche Verführungen, die zu vielfältigen Interpretationen anregen. Mentale Konfusionen, Marlene Dumas, sind hier das Höchste der Gefühle. Ja, da komme ich dann auch gleich zu meinem ersten Anrufer. Ich hoffe, dass er gleich anruft. Er hat nämlich auch sich mit dem Bereich Erotik und erotischer Literatur befasst. Und ich bin gespannt, was er zum Thema Autoaggression dann zu erzählen hat. Doch vorher hören wir noch einen kleinen Song. Einen Moment. Ich schalte um auf Telefon 2. Hallo? Jetzt höre ich nichts. Also ich habe den Regler nicht hoch. Hallo?
Hallo.
Ja, sehr gut. Ich habe am Telefon Timon Erböse. Richtig?
Richtig.
Kunsthistoriker und Autor aus Berlin. Timon, ich begrüße dich. Schön, dass du anrufst. Ich muss gestehen, ich bin heute eben nicht mehr so gut vorbereitet. Ich habe auch noch nicht alle deine Bücher durchgelesen.
Schade, aber nicht schlimm.
Nee, das ist nicht schlimm. Ne? Deswegen habe ich dich ja auch eingeladen, weil du dann dazu ja auch selber was sagen kannst. Du hast ja wunderbare Literatur im Bereich der erotischen Belletristik, oder wie hieß das, geschrieben?
Ja, erotische Märchen, erotische Belletristik, das ist richtig.
Sehr schön. Magst du denn mal was dazu erzählen? Erst noch mal kurz, wie du dazu gekommen bist, also wann du damit überhaupt angefangen hast und in welcher Form das sich jetzt auch in unser heutiges Thema einreiht. Da wollte ich dir auch ein bisschen Spielraum lassen. Wenn es um Lust geht, geht es ja auch immer um Frust und auch um Aggression und eben auch um die Autoaggression. Also das ist jetzt so das spezielle Stichwort, über das ich heute so ein bisschen plaudere, wobei das ja auch ineinander übergeht, Aggression und Autoaggression. Die selbst produzierte und gegen sich selbst gerichtete Autoaggression ist ja nicht unbedingt so weit entfernt von der Aggression dem Gegenüber, das Gegenüber betreffend. Genau, und meine Frage ist, wie kamst du denn dazu, diese Bücher zu schreiben?
Ich habe den ersten Band geschrieben, da war ich noch Student.
Was hast du noch mal studiert? Kunstgeschichte, oder?
Geschichte und Kunstgeschichte.
Kunstgeschichte.
Ich war dann ein Jahr in der Schweiz, in Genf, habe da studiert und habe den ersten Band damals geschrieben. Das sind im ersten Band 10 Märchen, wo es auch um die Erfahrungen geht von jungen Leuten mit Liebe und Sexualität. Das sind ein paar schöne Geschichten, das sind ein paar traurige Geschichten und das sind eben auch ein paar brutale Geschichten, so wie sich das eben darstellt. Band 2, um das gleich zu sagen, setzt dann die Erzählung fort, ein paar Jahre später, als die Leute am Märchen, die Märchenautorinnen und Autoren dann ein paar Jahre älter sind, und das Ganze setzt sich dann fort in meinem Roman Sonnengöttin. Da kommt ja auch, glaube ich, einiges an Aggression und auch Autoaggression drin vor.
Genau, also Sonnengöttin war das Letzte, was du geschrieben hast. Da finde ich ja auch das Cover im Moment sehr schön. Ich habe ja auch immer so Phasen. Ich habe mir ja gerade die Haare blond gefärbt und die sind so ein bisschen rot-blond geworden und sehen genauso aus wie bei dieser Frau auf dem Cover. Und ich glaube, das hast du selber illustriert. Kann das sein?
Ja, genau, das habe ich selber. Die Illustrationen stammen alle von mir, von den Buchcovern.
Das heißt also auch so ein bisschen All-Around-Produzent. Also du gestaltest das Cover zu deinem Buch und es ist ja auch dein eigener Verlag, richtig?
Das ist auch mein eigener Verlag, das ist richtig, ja.
Ja.
Wobei ich eben nicht nur meine eigenen literarischen Projekte hier veröffentliche, sondern wie du ja weißt, auch Bücher,
so
Kunst und Welt.
Alles für die Kunst, ne?
Genau.
Das war ja mit meinem Kollegen aus der HFBK, mit Tizian Baldinger zusammen.
Richtig, das haben wir auch auf Englisch rausgebracht, Everything for Art.
International ist es jetzt auch am Start.
Genau.
Und wird es gut verkauft in Amerika?
Ja, das läuft in Amerika auch. Wir haben es so jetzt öffentlich, dass man eben auch in Amerika bekommen kann, auch als Publishing-on-Demand-Aufgabe relativ schnell bestellen kann. Über einen großen Teich die Bücher zu schicken, dauert, wie ich jetzt weiß, von Buchbestellung mal locker 3-4 Wochen. Also ich bin froh, wenn die Kunstwelt das mitbekommt. Viele sind ein bisschen schockiert von darüber, wie offen wir in diesem Buch schreiben, was für Opfer man als Künstlerin oder Künstler eben bringen muss, um erfolgreich zu sein.
Und sag mal, das ist schon ernst gemeint, ne, das Buch. Also, dass man dann quasi sich so, also der Künstler, der sich da so, oder naja, die Künstlerin, ihr habt das ja in zwei Fassungen geschrieben, männlich, weiblich natürlich, der sich oder die sich da so selber aufgibt und...
Hier, alles für die Kunst. Also man muss alles für die Kunst geben. Wir sagen ja auch, man muss bereit sein, alles zu geben, inklusive seiner...
Liebe.
Seiner Würde, man muss bereit sein, seine Liebe voll rein. Also man muss alles zurückstellen, die alles unterordnen, wenn man denn diesen maximalen Erfolg haben will. Wobei, fairerweise müssen wir dazu sagen, wir schreiben gleich am Anfang, was Erfolg für dich bedeutet, das definierst du bitte für dich selbst. Und es ist ja nicht jeder zum Beispiel ein schlechter Physiker, der nicht den Nobelpreis gewonnen hat. Und es ist nicht jeder ein schlechter Buchautor, der nicht den Literaturnobelpreis gewonnen hat. Und nicht jeder ist ein schlechter Künstler oder eine schlechte Künstlerin, der nicht im MoMA angekommen ist.
Oh ja, das MoMA. Jetzt hast du mich wieder auf was gebracht. Also da muss ich mich da als nächstes mal bewerben.
Ja, mach das.
Ich habe ja immer so, ich bin ja in meiner, wer mich kennt, weiß ja, wo ich meine Aggressionen rauslasse, nämlich im Anträge schreiben. Wie siehst du das denn? Wie ist denn für dich so die... Also jetzt mache ich jetzt einen kleinen Schwenk jetzt, also von der Wirtschaft hin zur Bürokratie. Die Kunst ist ja ein großer Teil unseres kapitalistischen Systems, das ihr dann auch da so beschreibt, ne? Und wie ist das denn mit der Bürokratie in deinen Augen? Also muss der Künstler die Bürokratie beherrschen oder sagen wir die Künstlerin, muss sie die Bürokratie beherrschen, um hier weiterzukommen oder läuft das anders über Beziehungen oder was auch immer?
Also um eins zu sagen, Bürokratie ist nicht bloß Teil der kapitalistischen Welt, wie du sie genannt hast. Die Bürokratie gibt es, glaube ich, in so ziemlich jedem System, sei denn man hat keine Staatlichkeit. Und ja, Künstlerinnen und Künstler müssen die Bürokratie leider auch beherrschen und sie sind, glaube ich, sehr wenig geeignet dazu.
Ja, das ist ja nicht der Beruf, den sie eigentlich wählen wollten.
Nee, aber Bürokratie gehört ja immer dazu. Also ich habe Buchführung, Steuer machen und das Problem ist ja, je erfolgreicher du wirst, umso mehr wird es. Und es gibt sicher auch die ein oder andere Karriere, die daran gescheitert ist, dass man die Bürokratie dann eben außen vor gelassen hat, indem man zum Beispiel einfach sich nicht um solche Sachen gekümmert hat wie Steuer. Und so viele Freiheiten, wie wir haben in Deutschland als kreative Menschen, in dem Moment, wo man die Steuererklärung vergisst, hat man dann ein Problem.
Hat man verloren. Ist man lost, oder? Ohne Steuererklärung. Ja. Ist es wirklich so schlimm?
Ja.
Güte, ja. Ich habe jetzt einen Steuerberater seit neuestem. Ich glaube, das ist ganz gut für mich. Für ihn weiß ich nicht.
Aber nicht jeder kann sich einen Steuerberater leisten oder denkt einfach dran.
Ja, es ist natürlich eine Kostensache, aber es ist das erste Mal tatsächlich so gewesen, dass ich auch was zurückbekommen habe mal. Und das ist noch nie bei mir gewesen. Von daher lohnt sich das schon. Ich kann ihn auch nur empfehlen. Ich nenne ihn jetzt aber nicht, weil ich weiß nicht, ob er mit meiner Radiosendung in Verbindung gebracht werden will. Ich frage ihn aber nochmal. Und findest du, dass da so eine Art, diese Selbstaufopferung, dass das auch so ein sich hochbücken ist? Also so, ne, Deichkind haben ja diesen Song gemacht, habe ich hier auch in meiner Playlist, bück dich hoch. Also das ist ja so diese Werbeagentur-Mentalität, so ich Ich mache alles für den Chef, um irgendwie weiterzukommen. Das nächste Pitch, ich arbeite auch am Wochenende. Ich nehme das alles mit. Ist das denn in der freien Kunst dann auch so? Das hat ja auch eigentlich schon wieder autoaggressive Züge, dass man sich so selber so vergisst dann und dann auch irgendwie noch krank weiterarbeitet zum Beispiel und so, ne?
Ja, ich kenne einen Künstler, mit dem ich gut befreundet bin, der mischt Blut in seine Farben, eben, um zu zeigen, wie sehr er für seine Kunst leidet. Das ist so, glaube ich, das Stereotyp, was alle erwarten, die sich nicht mit Kunst intensiv beschäftigen.
Ja.
Aber er sagt auch, Kunst schaffen ist Leiden und lebt das auch und trägt das auch nach außen. Das kommt natürlich auch gut an. Er hat also dieses Leiden in sein künstlerisches Schaffen und sein künstlerisches Gebaren gleich mit eingebaut. Ich weiß nicht, ob das jetzt der ehrlichere Umgang damit ist oder einfach der effektivere Umgang. Effektiv im Sinne von, das wollen die Leute hören und sehen. Ansonsten, wer hat nicht schon mal den Kopf auf die Tischplatte gehauen bei der Steuererklärung oder bei irgendwelchen Formularen?
Oder bei der Kunst.
Ja.
Oder bei beidem. Ja. Also bei der Kunst macht man das freiwillig aus Überschwang und Freude, bei der Steuererklärung aus Aggression gegen den Staat, ja, gegen das Finanzsystem. Ja, das ist ein interessanter Aspekt. Wie ist das denn bei deinen Protagonisten oder jetzt den Personen in deinen Romanen? Wie äußert sich da die Aggression, jetzt mal wieder ein bisschen in die romantische, erotische Schiene zu gelangen, weg von dem Finanzwesen?
Ja, es ist diese Zerrissenheit halt, die, glaube ich, vielen jungen Menschen, aber auch vielen älteren Menschen immer noch innewohnt, zwischen dem Staat und dem Bund nach wunderschöner, reiner Erotik und auf der anderen Seite eben einfach die fleischlichen Gelüste. Und
ich höre zu, fleischliche Gelüste, man kann das auch alles hören, ne? Also man hört auch gerade die Musik. Nee, jetzt ist wieder alles gut. Ich habe dich jetzt ein bisschen lauter gemacht. Ich glaube, man hört uns gut.
Sehr schön.
Ja, nee, wir waren stehen geblieben bei fleischlichen Gelüsten.
Genau, und die Verbindung von von Verlangen und Aggression hast du ja vorhin schon angesprochen. In deiner Sendung auch die Verbindung von nicht erfüllten Gelüsten und Aggression und möglicherweise auch Autoaggression ist ein Thema in diesen Büchern bei verschiedenen Charakteren, also nicht bloß beim Protagonisten, wie man damit umgeht, wie man mit enttäuscht, also viele reden ja gerne darüber, wie man mit enttäuschter Liebe umgeht. Goethe, die beiden jungen Werther, das klassische Beispiel. Aber Goethe hat sein Buch zu einer Zeit geschrieben, wo man eben noch nicht die Dinge hat sagen können, die man heute sagt. Also, ja, warte, diese Sendung hatte ja eine Altersfreigabe.
Die ist ab 18, passend zur Mittagszeit.
Also der junge Werther, der sich dann vielleicht in die Hose greift, war zu Goethes Zeit noch nicht ein Thema, was man über Kapitel hätte ausbreiten können. Heute ist die Literatur der Feier. Momentan ist die Literatur der Feier. Momentan kann man sowas schreiben.
Mhm.
Aber Anspruch und Wirklichkeit in der Liebe und Sexualität ist ein Thema, glaube ich, was jeder Mensch kennt.
Ja, also da geht es ja um diese Diskrepanz, ne? Ich finde das sehr schön, schön als Bild an sich schon, diese Zerrissenheit. Also ich glaube, in meinen künstlerischen Arbeiten findet sich das ja auch wieder, auch für die, nicht nur für mich ersichtlich, das ist ja auch für die Betrachterinnen ersichtlich. Meine Zerrissenheit zeigt sich oft auch in aggressiven Duktus oder in aggressiven Farbgebungen. Ich kann da natürlich jetzt am besten von meinen Bildern sprechen, so wie du von deinen Büchern. Da gibt es ja dann auch die Überschneidungen. Bei mir ist es halt immer die weibliche Zerrissenheit. Also ich habe diese Identitätsfragen, die Körperbilder, und da zeigt sich dann eben der Konflikt, der Struggle, den ich mit mir selbst, aber auch mit der Auseinandersetzung mit mir innerhalb dieses Kunstweltsystems auch immer wieder durchlebe. Also das ist immer so diese persönliche Ebene, aber dann auch die große nach oben. Und viel weniger eigentlich verarbeite ich tatsächlich auch persönliche Erlebnisse, eben diese Enttäuschungen aus der Liebe oder so. Aber es kommt dann auch mal vor. Und da Am besten funktioniert das bei mir eben in der Malerei, diese Aggressivität rauszulassen. In der Musik funktioniert es auch ein bisschen, aber es endet dann bei mir in irgendwie einem Stück, das dann eher so ein bisschen zynisch oder ironisch wird. Mhm. Magst du noch was zu deinen Charakteren sagen, was da zum Beispiel passiert, wenn dann das unerfüllte Ideal, was es mit denen macht, mit den Personen in deinem Roman?
Werden dadurch emotional zugrunde gerichtet. Ich bin ja ganz froh, wie du gerade sagtest, du hast deine Kunst, ich habe meine Literatur. Wir haben ja Mittel gefunden, um unsere Emotionalität auch irgendwie rauszulassen, ihr Ausdruck zu verleihen. Ich glaube, sehr, sehr viele Menschen, mit denen ich Umgang habe, die keinen Weg haben, die Musik, die Kunst, wie auch immer, die leiden unter so einer Art emotionaler Verstopfung.
Das ist ein schöner Begriff, emotionale Verstopfung.
Ich glaube, das ist etwas, was einen Menschen auch richtig fertig machen kann. Also sehr viele Menschen sind...
Ja, die wissen ja nicht, wohin damit in dieser Berufswelt dann. Ne? Da kannst du ja nichts davon erzählen. Weil wir müssen zum Therapeuten gehen dann auch.
Ja gut, ja, wer einen Therapeuten hat, der ist wirklich...
Erstmal kriegen, ne? Über das Krankenkassensystem ist das gar nicht so einfach.
Genau. Ansonsten ist ja Alkohol die klassische Lösung für viele Probleme, für viele, viele Millionen Menschen, wie wir wissen, Drogen. Oder, keine Ahnung, die Leute gehen in den Pub oder machen irgendeinen anderen Mist, um diese emotionale Verstopfung dann irgendwie zu behandeln.
Dominas, habe ich mal gehört, sollen auch ein sehr guter Kanal sein für Männer, die zu viel Verantwortung haben und ihre Gefühle nicht rauslassen können. Die können das dann bei einer Domina ganz gut sich da fallen lassen.
Ja, klar, wenn die Krankenkassen die auch bezahlen, dann gehen wir gleich weiter.
Das wäre gut, ne? Aber das gilt ja, also Dominas sind ja eigentlich, gelten ja klassisch als die Prostituierte, also als einfache Prostituierte, also ganz unterste Schichten unserer Gesellschaft offiziell. Ne? Ja, schade. Eigentlich ein sehr interessanter Job, finde ich.
Ja, die Dualität der Bedeutung von Prostituierten in der Gesellschaft ist ja nicht bloß bei uns ein Thema. Als Historiker gesprochen hast du es ja immer, ne? Also die sind immer zugleich die Ausgestoßenen und Aussätzigen, aber zugleich sind sie super wichtig als geliebte Mätressen, als Vertrauenspersonen von Personen aller Gesellschaftsschichten, als Sehnsuchtsort, das Bordell oder die Arme der Geliebten. Das ist ein Thema, was sich ja durch die Jahrhunderte und Jahrtausende zieht.
Ja, also es geht also tatsächlich immer um einen Kanal finden auch für die Aggression. Was macht man, wenn man den nicht hat? Dann sucht man sich heimliche Kanäle, könnte man so sagen. Wenn man eben nicht davon... Deine Charaktere werden zugrunde gerichtet, das finde ich ja. Wie werden die denn zugrunde gerichtet durch diese unerfüllten Gelüste?
Sie richten sich gegenseitig halt zugrunde mit... Der Klassiker ist, damit fängt es an, der eine ist in die andere verliebt und die andere ist aber in den anderen verliebt. Also jeder ist so ein bisschen enttäuscht in seiner Liebe. Einige haben halt exzessive sexuelle Erfahrungen, andere nicht. Die einen sind enttäuscht, weil sie halt keine haben, die anderen sind enttäuscht, weil sie oder vielleicht abgehärmt irgendwann, weil sie zu viele haben. Jedenfalls, jeder macht sich am anderen unglücklich. Man ist aber eben ein Freundes-, Bekanntenkreis, Beziehungskreis. Und über die Jahre und Jahrzehnte, wie die Bücher dann die Charaktere begleiten, wird es komplizierter. Jeder zerbricht halt so ein bisschen am Leben. Ich glaube, das ist ganz normal, dass man, wenn man jung ist und naiv ist, seine Vorstellung hat, wie das Leben zu sein hat.
Und das ist ja auch so eine Forschung, die man ja auch, wie wir ja eben, hatte ich ja eben schon erwähnt, ne, die Medien oder die Bilder, das kam ja jetzt auch bei Marlene Dumas, bei ihren Bilderwelten, die ja auch so ein bisschen düster sind. Wir sind ja so beeinflusst von dieser schönen Welt, von der digital glänzenden schönen Welt. Und das setzt ja uns auch unter Druck, das zu erreichen. Und die jungen Menschen vor allen Dingen wollen diesen Idealbildern hinterherlaufen, weil die ja noch nicht diese Selbstidentität so haben, ne, diese Stärke. Kann man das so sagen?
Ja.
Also diese in sich selbst ruhen oder sich gefunden haben. Das passiert ja, angeblich ist die Pubertät ja erst so mit 35 zu Ende, frühestens.
Schick. Dann bin ich ja gerade aus der Pubertät raus. Ja.
Deswegen habe ich dich auch angerufen, weil die Sendung ist ja auch für Erwachsene, habe ich ja gesagt. Also 18 ist ja eigentlich vom Start her so, heutzutage ist man ab 18 erwachsen. Früher war es ja 21, das hat sich ja auch verschoben.
Genau.
Ja, ich spiele jetzt einen Song. Und zwar, ich habe ja erzählt, ich verarbeite nicht so gern persönliche Sachen. Hier schon. Ich hatte mal eine Beziehung zu einem Herrn, der war sehr viel jünger als ich. Mal gucken, ob es läuft. Und dann können wir ja gleich nochmal weitersprechen. Jetzt muss ich gucken, ob das hier läuft, was ich mir gedacht habe. Ja, da läuft was. Timon, Herr Böse, ich bedanke mich. Ich schalte dich gleich wieder ein. Ich schalte dich jetzt raus. Hörst du mich?
Oh, ist ja ganz gleich, wen wir lieben und wer uns das Herz einmal bricht. Wir werden vom Schicksal getrieben.
Im Sinne eines alternativen Vorschlags eingehend mit der Natur aversiver Reaktionen bei Säuglingen und Kleinkindern beschäftigen. Im Schlussteil trage ich meine Hypothese vor, dass der Hass dann als symbolische Repräsentanz von Personen, Dingen und Situationen steht, wenn der betreffende Mensch eine narzisstische Kränkung erfahren hat. Ist Hass nach einem Angriff auf das Selbst erst einmal als Reaktion entstanden, dann können die betroffenen Selbst- und Objektrepräsentanzen des Hassenden und Gehassten verschiedenartige Transformationen durchlaufen und Ausdruck der unterschiedlichsten Motivationen sein. Ist der Aggressionstrieb eine notwendige Grundannahme? So, ich spreche wieder mit Timon R. Böse. Hören Sie mich?
Hallo.
Hi, ich habe gerade die Frage, hast du meine Frage gehört?
Schlecht, ja. Telefon kam das nicht.
Ja, wir machen jetzt hier mal ein paar Geräusche weniger. So. Ist der Aggressionstrieb eine notwendige Grundannahme? Wie ist das in deinem Roman Die Sonnengöttin?
Der Aggressionstrieb des Protagonisten?
Ja.
Am Anfang sieht er sich selber als klassischen, harmlosen Studenten, als Bildungsbürger, wie man ihn vielleicht in so einem Studentenroman sich vorstellt, des 19. Jahrhunderts. Und ich glaube, sein Aggressionstrieb nimmt von Kapitel zu Kapitel zu.
Oh, das klingt ja interessant. Das klingt auch sehr leidenschaftlich.
Ja, das ist ja auch die Leidenschaft, die ihn dazu verleitet, dann praktisch sein Leben zu ruinieren. Die Aggression gegen andere, die ihn dazu bringt, zur Waffe zu greifen und letztlich auch sein eigenes Leben zu ruinieren.
Ja, das klingt dramatisch.
Mhm.
Ist ein Drama.
Ja, auch das, ja.
Hui. Wie findest du dazu den Song Sarah Leander, Nur nicht aus Liebe weinen? Sie setzt dem Ganzen ja eine Grenze.
Ja, den kannte der Protagonist wohl nicht.
Genau, bei dir klingt das auch so ein bisschen nach grenzenloser Autoaggression. Bis hin zum Selbstmord, Suizid.
Ja, bloß er entscheidet sich ja dann eben nicht, die Waffe gegen sich selbst zu richten, sondern gegen andere, aber letztlich ist sein Leben trotzdem verwirkt.
Ja, danach auch dann natürlich.
Ja.
Wie geht das Ganze aus? Kannst du dann nochmal einen Schwenk, das wir da schon mal wissen? Oder also was passiert mit ihm am Ende?
Na, seine große Liebe, er hat erkannt, dass seine große Liebe eben nicht zu ihm passt. Dass es eben nicht die Erfüllung ist, all seines Verlangens mit ihr zusammenzukommen. Stattdessen kommt er mit einer anderen Frau zusammen, die auch eine sehr, sehr düstere, finstere Seite hat, die eigentlich schon in der Kindheit die Seele rausgebrannt wurde. Und dadurch, dass er selber zur Waffe gegriffen hat und auch getötet hat, ist er ein völlig anderer Mensch als am Anfang des Buches.
Mhm.
Und ja, die beiden sind dann zum Schluss ein Paar der Verzweiflung, der Finsternis und der Enttäuschung, die man sich vielleicht in den ersten Kapiteln überhaupt nicht ausmalen kann. Mir hat mal eine Leserin gesagt, ja, der Protagonist in den ersten Kapiteln, also der klassische Nice Guy, also der nett zu Frauen ist, der ein romantisches Frauenbild hat, Frauen vergöttert, schöne Frauen, engelsgleiche Wesen und zum Schluss ist halt ein zynischer, verbitterter Mörder.
Ja, er lernt wahrscheinlich auch die Femme Fatale kennen, oder?
Ja, genau. Ehrlicherweise lernt er im Buch ja sogar zwei kennen, weil sehr unterschiedliche Licht und Schatten sind, aber beide auf ihre Art und Weise auch sehr schwierige Persönlichkeiten.
Ja, da kann man mal sehen, was so dieses Gefühlsleben und dieser Wunsch nach der glücklichen Zweisamkeit, nach dem Idealbild der Liebe, in welchem Desaster das enden kann. Und die ganze Literatur ist ja im Grunde auch davon voll. Und du hattest ja auch schon den Werther angesprochen. Das finde ich auch eine sehr schöne Referenz. Der Todestrieb, wenn man nochmal von der Psychologie ausgeht. Erbsünde. Oder ich lese gerade ein Stück vor, nochmal aus Sexualität und Aggression, weil mich das so schön jetzt irgendwie inspiriert. Die ganze Menschheit gegen die Erbsünde. Andere Vorstellungen zufolge kämpft die ganze Menschheit gegen die Erbsünde oder gegen den Todestrieb oder ist psychotisch mit einem nur dünnen Anstrich von geistiger Gesundheit und Kultur. Wie steht es angesichts dieser apokalyptischen Vorstellungen vom Erwachsenen mit den Kindern? Für manche ist die Kindheit eine Zeit der Unschuld, versinnbildlicht im entzückenden Cherub von Raphael. Shakespeare redet in Wie es euch gefällt vom Kind, das in der Wärterin Armen greint und sprudelt, vom weinerlichen Buben, der mit Bündel und glatten Morgenantlitz wie die Schnecke ungern zur Schule geht. Greinen und Sprudeln, Quengeln und Unwilligkeit sind allesamt Anzeichen aversiver Reaktionen. Sind sie aber Manifestationen eines Aggressionstriebs? Welche Belege für Aggressivität finden wir, wenn Säuglinge und Kleinkinder direkt beobachtet werden? Ja, also im Grunde ist das ja eigentlich das Indiz, dass diese Aggression oder so wie in unserem Menschen-Dasein von der ersten Minute an im Grunde ja da ist. Also es ist ja etwas, was wir akzeptieren müssen und damit umgehen lernen müssen. Und das macht ja wahrscheinlich auch die Sozialisation mit uns, eben diese Kanäle zu finden. Zum Beispiel sollen wir ja Sport machen und wir sollen ja uns bei den Vorgesetzten gut benehmen und dann eben im Sport die Aggression rauslassen oder gezielt eben mit Bilder malen oder Musik machen. Und das hat ja dein Protagonist offenbar dann aber nicht gelernt, oder?
Er hat das nicht gelernt. Er ist eigentlich auch ganz stolz darauf, dass er Dinge unter Kontrolle hat scheinbar. Aber wird dann auch von sowohl seinen inneren Emotionen als auch von den äußeren Ereignissen völlig überrumpelt. Das ist ja was gefährlich ist. Immer wenn man denkt, man hätte die Dinge unter Kontrolle, dann kann das Leben einen ganz schlimm erwischen.
Dann passiert meistens gerade dann irgendwas. So, zumindest kenne ich das, wenn ich gerade denke, oh super, es läuft wieder alles glatt. Ja. Von wegen, dann weiß ich schon, warten wir mal auf morgen. Und dann kommt irgendwie so ein Brief von weiß ich nicht wem.
Genau, das.
Genau. Ja, das ist aber auch irgendwie die Krux des Lebens, ne? Das ist der Struggle. Und wie erlebt der Protagonist den Selbsthass? Also kann er das als ein Teil seiner Selbst, was er ja auch irgendwo produziert, aus sich selbst heraus erkennen? Oder schiebt er es quasi so als Opferhaltung auf sein Umfeld? Also es gibt ja diese klassische Opferhaltung, ja, ihr seid alle schuld an dem, was ich mache, oder auch so der Straftäter, der dann eben eine schwierige Kindheit hatte, ne? Schafft er es als ein Teil von sich zu erkennen, was er auch selber beeinflussen kann?
Zum Teil, also ich habe jetzt nicht die reflektierte Sicht als Autor die reflektierte Sicht eines Psychologen angenommen. Das würde zum Protagonisten noch gar nicht passen. Er ist ein bisschen selbstreflektiert, aber letztlich ist er dann doch hilflos. Und es hätte ihm sicher gut getan, in Therapie zu gehen. Aber stattdessen überschlagen sich halt die Ereignisse. Er erfährt ja auch selber Gewalt, ihm werden Knochen gebrochen, er wird mit dem Tode bedroht. Er gerät an Leute, die ganz andere Vorstellungen haben von Ehre und von Gesellschaft, ist er auch hin und her geworfen zwischen seinen klassischen, idealisierten, bildungsbürgerlichen Idealen und einfach der harten Realität, die andere Menschen leben. Im Buch passieren ja noch mehr Morde, auch im Hintergrund passiert mal ein Mord, der einfach abläuft, der eigentlich gar nicht sonst Teil der Handlung ist. Die Polizei ermittelt dann auch die Täter, die haben sich ins Ausland abgesetzt, also da wird auch keine Sinne großartig passieren. Es ist mit der Haupthandlung verbunden, aber diese Banalität der Brutalität, die anderswo abläuft, wirft ihn auch aus der Bahn. Er geht natürlich am Anfang als guter deutscher Bildungsbürger noch davon aus, Recht und Ordnung, die Polizei kümmert sich drum, die Gerichte sprechen Gerechtigkeit. Auch es gibt vieles, was auf ihn einprasselt und was ihn letztlich zu dem Menschen macht, den er am Schluss ist.
Ja, das ist eine interessante Entwicklung, weil es gibt es ja tatsächlich. Oder man hat ja auch dann bei sich selber oft so das Gefühl, oder es gibt ja diese Momente eben, wenn man dann merkt, so, okay, jetzt läuft hier irgendwie was aus dem Ruder und jetzt muss ich mal gucken, wie ich das wieder so in die richtige Bahn kriege. Also gerade ich bin ja jetzt auch freischaffende Künstlerin und du, naja, im Verlagswesen und Kunsthistoriker ist jetzt vielleicht auch nicht so das einfachste Leben, was wir uns ausgesucht haben. Da hat man ja, lebt man ja oft auch auf diesen, ja, man lebt auf so einem Seil, also macht so einen Seiltanz, ne? Irgendwie kann links und rechts irgendwie auch jederzeit runterkippen. Das passiert mir natürlich dann auch mal. Aber ja, das Ding ist ja, inwieweit glaubst du, mich interessiert da ja schon die Psychologie, inwieweit glaubst du, kann die Entscheidung selber gefällt werden zwischen Gut und Böse, eben zwischen dem aggressiven Trieb und dem, ja, sag ich mal, idealistischen guten Willen, wenn es den gibt. Und ich glaube, dass es diesen guten Willen gibt in jedem Menschen. Inwieweit ist das, sind wir in der Lage zu entscheiden und wie war das bei dem Protagonisten? Warum konnte er sich nicht für das Gute entscheiden? Weil das, was er getan hat, war ja, wenn man das jetzt mal so einordnen würde, eine böse Tat, jemanden anderen verletzen, ihm die Freiheit oder das Leben nehmen.
Ja, aber es ist ja nicht eine einfache Entscheidung zwischen Gut und Böse. Und ich glaube auch nicht, dass alle Aggressionen immer böse sein muss.
Nein, das glaube ich auch nicht. Bitte? Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, die ist auch nötig, die Aggression. Da sind wir ja auch gerade dran, das herauszufinden, wo da die Limits sind.
Genau. Also wenn ich zum Beispiel aus Gründen der Selbstverteidigung oder auch Verteidigung anderer Schwächere zur Gewalt greife, dann ist das ein legitimes Mittel. Und ich weiß nicht, ob man dann selbst reflektiert und sagt, ich analysiere mich, ich greife zur Waffe. Ich muss jetzt leider einen Verrückten, Angreifer, Terroristen, wie auch immer, niederschießen. Aber ich bin dabei so selbstreflektiert, das wird meiner Seele nicht wehtun. Das ist Schwachsinn. Also ganz im Ernst, die Aggression gehört zu uns, evolutionär bedingt. Wie wir damit umgehen, wie stark diese Aggression jedem Menschen ausgebildet ist und wie er sie unter Kontrolle kriegt oder sie halt bei Bedarf, wenn es wirklich hart auf hart kommt, rausholt. Also wenn es Adrenalin pumpt, weil jemand vor dir das Messer zückt, dann musst du dir auch im Klaren sein, wozu bist du bereit? Was bist du bereit zu tun? Der Protagonist war ja auch noch die Generation, die zum Wehrdienst eingezogen worden ist. Fragen hat er sich also gestellt, was passiert im Kriegsfall, wenn ich auf andere Menschen schießen muss.
Ja.
Das geht ja schön selbstreflektiert durch. So.
Ja.
Eigentlich bin ich ja bereit, ich bin ja dazu ausgebildet, sogar vom deutschen Staat zur Waffe zu greifen, zu töten.
Ja, eben, das ist ja schon mal ein ganzes Thema auch für sich, für eine Sendung wieder, ne?
Genau. Also er denkt eigentlich, er hat das unter Kontrolle. Es ist nicht so, dass er irgendein naives Muttersöhnchen ist, was der nie an sowas gedacht hat. Aber die Realität dann, einen anderen Menschen wieder zu schießen, sieht eben doch anders aus. Und er reflektiert auch ein bisschen über diese Absurdität, wie er auch schon Tucholsky so schön angesprochen hat, dass man an der Front eben andere Menschen erschießt. Und wenn man das ein paar Kilometer hinter der Front macht, dann nennt man das Mord.
Ja.
Das sind alles willkürliche Definitionen. Das sind alles seltsame Konventionen. Die Psychologie kann uns sicher helfen, einiges zu verstehen. Vielleicht kann die Kunst oder die Literatur ein paar Dinge anreißen, die uns Juristen und die Psychologen nicht vollständig erklären können. Aber letztlich muss doch jeder mit sich selbst auch mal ausmachen, wie er zu diesen Themen steht.
Ja, das geht dann ja auch darum, eben das Leben selbstbestimmt, autonom, so gut es geht in unserer Welt, zu leiten und zwar hin zu dem Leben, das wir leben wollen. Und ja, interessant. Also mir fällt da eben noch ein, dass man das so sehen kann als ein, ja, herausfinden, wohin mit der Destruktivität, also um irgendwie diese primäre destruktive Absicht, die ja irgendwo in einem drin ist, also in dieser Art von Auto oder in der Aggression, das ist eben dieser Grundtrieb, den wir alle, mit dem wir geboren werden, auch neben verschiedenen anderen Trieben, wohin damit, also einen Kanal finden. Ja, eben die Kassenpatienten wissen, wie schwer es ist, einen Therapeuten zu finden oder eine Therapeutin. Und dass man da eben nicht die Trauer und die Aggression, die ja miteinander verknüpfen oder gegenüberstehen. Ne? Also entweder geht es ja auch um defensives Verhalten oder um die Aggression, dass das offensive Umgehen mit dem Destruktiven. Ja, letztendlich geht es darum, einen Kanal zu finden und sich dadurch auch selber zu finden, denke ich. Weil es ist ganz wichtig, wie eigene Triebe umgewandelt werden in unserer Gesellschaft, weil eben ja nicht in diesem Leistungssystem, Leistungsgesellschaft nicht viele Möglichkeiten sind für das persönliche Ich. Aus dem Grund bin ich ja auch dann, habe ich den Beruf der Künstlerin gewählt, weil das für mich das Entfernteste ist von dem, was ja eigentlich von mir verlangt werden würde, wenn ich jetzt keine Künstlerin geworden würde ich ein Diener sein, glaube ich. Und ich bin ja kein Diener und deswegen kann ich meine Triebe und Aggression in meinen Bildern rauslassen oder eben in der Musik. Sonst wüsste ich nicht, was mit unserer Welt wäre, wenn ich das nicht in den Bildern rauslassen würde. Wie war das bei Hitler noch? Der hat ja Postkarten gemalt, ne?
Ja, und sich an der Kunsthochschule beworben in Österreich.
Da sind wir ja wieder beim Thema. Also, das hat nicht geklappt.
Er hat sich aber zeitlebens als Künstler gesehen, ne?
Ja, das ist ja auch irgendwo das Perverse, dass das, was er dann gemacht hat, das als einen kreativen Akt oder als eine kreative, ja, natürlich hat er was erschaffen, aber ja, das ist auch wieder ein Thema für eine ganze Sendung.
Ja.
Einzug ins Militär, Tötung unter staatlichem Kommando und ja, die Kunst in Anführungszeichen eines Adolf Hitler, der an der Kunsthochschule abgelehnt wurde. Das Thema ist aber so heikel, dass mir gerade die Spucke im Mund gerinnt, deswegen würde ich jetzt erstmal, wie viel Uhr haben wir jetzt? Ich muss auch mal auf die Uhr gucken, weil ja auch ich heute noch weitere Anrufer kriege. Ah ja, wir haben jetzt 20 nach 1. Ich spiele jetzt nochmal einen Song und mache auch immer ein bisschen live was. Die Telefonnummer übrigens, falls sich jemand da noch einklinken will, ist, schreibt jetzt mal mit. 040-432-50046. Also 040 für Hamburg. 432-50046. 432-50046. Okay, bis gleich, Timon Erböse, Kunsthistoriker und Autor aus Berlin.
Bis gleich.
So, einen Moment. Mit Timon Erböse verbunden. Wir hatten schon wieder gerade interessante Gespräche. Hörst du mich, Timon? Aber ich weiß nicht, ob wir dich jetzt hören. So, jetzt hörst du mich?
Ich höre dich.
Ja, okay, jetzt bist du auch wieder für alle zu hören. Wo waren wir stehen geblieben? Bei der Schuldfrage, ne? Genau, also wir waren nochmal bei dem Thema Perversion, also die überspitzte Aggression in Form der Perversion, also indem man ja ein Trauma, das man erlebt, wenn man jetzt zum Beispiel in den Krieg zieht und wirklich mit der Waffe Menschen erschießen muss oder es tut, dann wieder zurückgeht in den Alltag irgendwann. Oder darüber sprachen wir gerade, wie das möglich sein kann. Und dass das möglich ist.
Ja, überhaupt, wie man nach schlimmen Dingen, die man nicht bloß erlebt hat, sondern die man vielleicht auch selber getan hat, dann wieder in den Alltag zurückfindet, das ist ein Problem. Wer mal durch die USA reist, sieht ja überall die Veteranen, die vom Walmart betteln, weil sie einfach mit dem Leben nicht mehr klarkommen. Es ist ein großes Thema gewesen in Europa nach zwei Weltkriegen mit den traumatisierten Veteranen. Es ist ein großes Thema grundsätzlich. Warum können Menschen einander so schlimme Dinge antun und wie gehen sie damit um?
Ja, also ich glaube, Verdrängung ist ein Mittel, vermutlich, was natürlich keinerlei Ausweg ist oder sauberer Umgang damit. Also ich habe ja immer diesen Katharsis-Ansatz, also was man getan hat oder überhaupt, was man erlebt oder, ja, also wenn du was Schlimmes erlebst, also es gibt auch die Frage, wer jetzt, ich unterrichte ja auch Kunst, also die Kinder, die es zum Beispiel zum Thema Corona jetzt schaffen, negative Bilder und Erfahrungen zu produzieren. Wer ist am Ende glücklicher, diese Kinder oder die sich nur trauen, die schönen Bilder zu zeigen? Also es geht um so eine Art Verarbeitung des Schlimmen. Und da kommt dann ja erstmal ein authentischer Umgang mit sich selber, spielt erstmal eine Rolle. Also erstmal das Anerkennen und Akzeptieren und Erkennen des Schlimmen oder ja, der Verletzung des Traumas zum Beispiel. Und ich glaube, dass dann bei einigen das fehlt, dieser authentische oder transparente Umgang mit sich, oder? Und ja, das als Basis fehlt dann.
Definitiv. Und ich glaube, wir sind ja schon einen Schritt weiter gekommen, dass wir heute offen über diese Dinge sprechen können, zumindest, dass das akzeptiert ist. Ich erinnere mich als Historiker, 1918 hatten die Briten, als ihre Truppen zurückkamen aus dem Ersten Weltkrieg, so eine Zeitungsüberschrift: so gut gekämpft, Jungs, jetzt braucht ihr zwei Wochen Ruhe und mal einen kräftigen Drink und dann geht's weiter wieder an den Arbeitsplatz. Ich glaube, davon sind wir mittlerweile weit entfernt. Also heute können wir einfach über Dinge reden. Psychologie ist nicht mehr irgendwas Obskures, wo man halt am liebsten drüber schweigt, sondern es ist ein Thema, das man ganz offen angehen kann, dass man sagt, ich gehe zur Therapeutin, zum Therapeuten, ich habe ein Problem, ich habe ein Trauma, ich habe eine Phobie. Da sind wir doch irgendwie weitergekommen und das finde ich auch sehr wichtig.
Ja, es wird mehr anerkannt, aber es ist nicht so in allen Berufen. Also die Beamten zum Beispiel, die Beamtenjobs und so, da darfst du ja überhaupt nicht, du darfst ja keine Therapie gemacht haben nach Möglichkeit, so, ne? Sonst kriegst du keine Verbeamtung und so. Das ist ja aber auch schon ein Paradox, und dass gerade die Menschen, jeder hat ja irgendwas Schlechtes erlebt mal, also der eine mehr oder weniger, dass gerade die Menschen, die dann auch für den Staat arbeiten als quasi Staatsangestellte, wenn ich sie mal so nennen darf, ich hoffe, das hört keiner meiner Kollegen zu, dass gerade die dann auch nicht mal so einen Katharsis-Reinigungsakt durchlebt haben, ne? So einen psychologischen, und dann quasi so auch rausgelassen werden.
Tja.
Da fragt man sich, mit welchen Beamten wir leben. wie war jetzt dein letztes Stichwort? Genau, also die Veteranen, die dann zurückkommen. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren, weil ich gerade beim Beamtentum war.
Ich hatte gerade von beispielhaft einen Zeitungsartikel von 1918 zitiert, wo also Leute aus diesem furchtbaren Krieg zurückkommen nach Großbritannien und wo man ihnen einfach sagt, ihr braucht jetzt ein starkes Getränk, zwei Wochen Ruhe, und dann könnt ihr wieder in die Arbeit
dann
gehen.
Dann geht's weiter.
Vorher. Ja. Also Menschen erleben furchtbare Dinge, tun furchtbare Dinge und irgendwie gehen sie dann wieder zum Alltag über.
Ja. Das ist das Problem. Und dann kann es aber auch sein, dass das dann irgendwann doch irgendwo ausbricht. Ne? Also diese erlebten Dinge, ja.
Genau.
Stichwort Amokläufe, wenn man es jetzt mal auf die Spitze treiben würde.
Richtig.
Das ist auch ein Phänomen unserer Zeit, ja. Ja, ich würde sagen, gegen das Vergessen hilft nur das Konfrontieren und das Aufarbeiten. Ich habe hier noch einen schönen Abschlusssong, der auch von mir ist und der heißt Gegen das Vergessen. Möchtest du uns noch abschließend etwas mitteilen zum Thema Autoaggression? Also ich hätte ein schönes Stichwort, Augen auf und durch und Gefühl mit sich selber, Umgang mit sich selber. Das sind so meine Stichworte.
Ja, der Umgang mit sich selber. Das ist natürlich ein sehr spannendes Thema für jeden, weil wir dürfen nicht vergessen, jeder sieht sich selbst durch die manchmal ist die rosarote Brille oder verzerrt. Und manchmal hilft es tatsächlich, wenn man mit Therapeutinnen, Therapeuten spricht. Und manche Leute haben halt große Probleme, sich selbst richtig wahrzunehmen oder haben ihre eigenen Traumata, die sie nicht wahrhaben wollen. Wir leben heutzutage in einer Zeit, wo man sich damit auseinandersetzen kann, auch wenn man keine Künstlerin ist oder kein Schriftsteller. Man kann ehrlich zu sich sein und probieren, sich selbst zu gründen, sich selbst eben auch über die eigenen Möglichkeiten versuchen zu verbessern.
Gedichte schreiben zum Beispiel.
Genau, Gedichte schreiben.
Einfach Netflix auslassen, sagt jetzt die Oma hier. ja, also ich komme schon mittlerweile ein bisschen vor wie so eine Oma-Generation teilweise, weil ich halt einfach diese klassischen Kanäle am sinnvollsten finde und eben dann die Medien lieber weglassen, als sie ja überkonsumieren, nur um irgendwas wegzudrücken. Da sind wir ja auch nochmal bei dem anderen Thema. Denn unsere Medien oder unsere visuelle Welt, habe ich auch oft den Eindruck, ist einfach dazu da, um uns so zuzuballern, dass wir einfach auch nicht mehr nachdenken und nicht zu uns selber kommen.
Mhm.
Ja, den Umgang mit uns selbst gar nicht mehr finden. Also das ist, glaube ich, ein schönes Abschiedswort. Vielleicht mal die Reduktion. Deswegen bin ich ja auch heute so reduziert hier unterwegs mit diesen wenigen Störgeräuschen im Hintergrund, die ihr vielleicht manchmal wahrnimmt. Timon Erböse, ich bedanke mich sehr herzlich für das spannende Gespräch und die Anregungen, die du mir da jetzt oder uns allen hier live auf Sendung heute mitgeben konntest, ganz sicher.
Ja, Sachert, ich danke, dass ich dabei sein durfte. War mir eine Freude.
Ebenso. Grüß mal deinen Kollegen oder unseren beiden Kollegen Tizian Baldinger, wenn du ihn mal wieder siehst.
Mache ich sehr gerne.
Und dann, ja, bis zum nächsten Mal, sage ich mal. Es gibt bestimmt mal wieder ein Thema oder eine Sendung, wo ich dich gerne hinzuschalten würde.
Bin ich gerne wieder dabei.
Supi. Dann wünsche ich dir noch eine wunderbare Woche und bis zum nächsten Mal.
Ja, dir auch eine wunderbare Woche und viel Erfolg noch.
Danke, danke.
Bis dann.
Tschüss. So, das war Timon. Ich gucke jetzt gerade, ja, hier läuft alles. Ja, ich bin ja heute hier zum ersten Mal auf Sendung und ich muss sagen, dafür läuft ja doch, jeder Regler läuft irgendwie dann. Und das macht mich schon sehr glücklich. So viel zum Thema Reduktion. Also ich habe hier mindestens 5 Quellen an. Aber gegen das Vergessen noch einen kleinen Song. Denn es ist doch wichtig, sich zu konfrontieren, auch mit den unschönen Dingen.
Es ist ja ganz leicht.
Wenn ich jeden erdenklichen Gedanken sehen, sich jede Aussage innerhalb von Sekunden so verstehen, du betonst in jedem Satzanfang. Du betonst in jedem Satzanfang. Du betonst in jedem Satzanfang. Dass du mich verstehst. Dass du mich verstehst. Dass du mich verstehst. Dass du mich verstehst. Das kann aber gar nicht sein. Kann es nicht sein, denn du kannst mich nicht verstehen. Nicht in jedem Satz anfangen, das kann gar nicht sein. Das kann gar nicht sein, also belüg mich nicht, betrüg mich nicht.
Ja, hier bin ich wieder auf Sendung, heute bei Toxic Medicine Babies. Und ich habe jetzt natürlich ein bisschen mehr gespielt als nur den einen Song, wo es um das Vergessen ging. Es ging natürlich einfach um eine verflossene Liebe und ich hab davon gesungen, dass wir uns eigentlich nicht verstehen oder dass das behauptete Verständnis gar nicht da ist. Und ich hatte ja auch zum Anfang schon von einem Kollegen ein schönes Stück gespielt, einen Dialog, die Schuld der Liebe. Genau, ich habe heute noch eine Anruferin vor mir, ich weiß gar nicht, ob sie das jetzt gelesen hat, ob sie anrufen wird, ich hoffe. Bis dahin spiele ich noch Bis dahin spiele ich noch einen Song. Und zwar geht es ja auch immer um, darüber haben wir ja eben gesprochen, dass es um diese Erscheinungen geht, also um den Fake. Ja.
Aber ich mag ja den Surrealismus. Von daher bin ich dankbar für jeden Traum, den ich träumen darf. Es hat mir ja auch etwas gebracht, dieser Traum. Ja, der Kuchen ist fertig.
Genau, also wenn der Kuchen fertig ist, weiß ich, meine Sendung ist noch nicht zu Ende. Aber die Liebe blüht. Sobald ich in meiner Küche stehe und Kuchen backe. Ich spiele gerade ein Küchenkonzert vor zum Thema, was Frauen alles erreichen können. In der Küche zum Beispiel.
Der wundersamen Küche von Frau Fulmen. Bis bald, bis zum nächsten Mal. Vielleicht mache ich dann was aus meinem Wohnzimmer oder Schlafzimmer.
Ich begrüße eine Anruferin auf Telefon 2. Hören Sie mich?
Ja, ich höre.
Ja, das freut mich sehr, dass das heute klappt. Ich begrüße Frau Melanie Sengbusch. Ich hoffe, ich stelle sie jetzt richtig vor. Heilpraktikerin im psychosomatischen Bereich, ist das richtig?
Heilpraktikerin für Psychotherapie, genau. Das ist der offizielle Titel, ja.
Okay, das ist ein kleiner Unterschied. Wie haben wir uns kennengelernt? Das habe ich ja jetzt entschieden, dass ich das nicht erzähle, über einen gemeinsamen Bekannten. Wie sind Sie dazu gekommen, nochmal ganz kurz zu Ihnen selber, wie sind Sie zu dem Beruf gekommen, anderen Menschen ja auf psychologischer Basis zu helfen? Das ist ja sicherlich auch nicht ganz einfach und das interessiert mich jetzt erstmal.
Ah, okay. Nach der Schule habe ich die Fachschule für Sozialpädagogik besucht und da eigentlich sehr schnell gemerkt, Psychologie ist so das Ding, was mich am meisten interessiert konnte dann aber nicht so diesen klassischen Weg gehen mit Psychologiestudium und Therapieausbildung. Das hat mir irgendwie nicht so zugesagt. Und dann gibt es halt noch diesen freieren Weg, so dieses Autodidaktische liegt mir mehr. Mhm. Und dann habe ich mich halt selbst gebildet und nachher einfach nur die Prüfung beim Gesundheitsamt abgelegt, sodass ich psychotherapeutisch arbeiten darf. Also eine Heilerlaubnis bekommt man dann. Und dann bin ich Heilpraktikerin für Psychotherapie geworden.
Interessant. Und Sie sind damit ganz zufrieden, glaube ich, ne? Diesen Weg gegangen zu sein.
Ja, genau. Also war alles richtig so, nicht immer leicht so, aber schön und der Beruf macht mir sehr viel Spaß. Ja.
Und jetzt komme ich natürlich schon zu unserem Thema. Also das Thema ist ja in dieser Sendung Autoaggression. Ich wiederhole ja jetzt quasi die Sendung, die ausgefallen ist, wo wir eigentlich schon mal am Start waren. Mhm. Wie sehen Sie denn das? Jeder in uns, ich bin ja Malerin, ich male sehr gerne und ich habe auch da schon mal so ein paar Raubkatzen gemalt. Jeder in uns hat ja so einen Tiger oder einen Löwen. Und wir sind ja auch irgendwo alle Fleischfresserinnen. Wie geht man am schlauesten mit diesem autoaggressiven Trieb oder diesen zerstörerischen Trieben um, Ihrer Ansicht nach?
Ah, okay. Also das, da ist ja schon das Menschenbild dann quasi gesetzt, dass das was Triebhaftes ist, also was Angeborenes, Aggression und Autoaggression. Nach Freud ist das ja auch so. Es gibt mittlerweile Modelle, die anderer Ansicht sind, ne, dass Aggressionen erlernt sind und gerade auch aggressives Verhalten sowieso erlernt ist. Da gibt es aber vielfältige Modelle sowieso. Ich bin eher Vertreter auch dem, dass es eine aggressive Energie gibt in jedem und man damit gehen hat, einfach so, wie jetzt und wie gut und vor allem auch mit Autoaggression, da gibt es ja keine Pauschallösung.
Was ist das Ihrer Ansicht nach überhaupt, die Autoaggression? Weil ich versuche jetzt schon die ganze Sendung, um diesen Begriff herumzubauen und habe schon mit diesem Kunsthistoriker, ich weiß nicht, ob Sie das ein bisschen verfolgen konnten schon, Sie haben ja jetzt auch gerade Mittagspause, ich extra eingeschaltet, das ein bisschen verfolgen konnten. Wir haben das schon so ein bisschen auseinandergenommen, also diesen zerstörerischen Trieb und dann eben ja aus dieser psychologischen Sicht, dass das von, ja, das tatsächlich schon auch so eine Art angeborenes Verhalten ist, was dann irgendwie in die richtigen Kanäle gebracht werden muss, in Kunst oder Musik oder Sport oder wo auch immer hin. Genau, da waren wir an den Punkten und ja, und Sie sagen jetzt, dass es ja dann damit auch schon eine Behauptung ist quasi, dass es das schon angeboren gibt.
Ja, genau. Also das kann man ja nicht messen oder so etwas. Dafür gibt es kein Gehirnscannen oder so etwas. Das ist jetzt Aggression und die ist seit Geburt da. Ich gucke da so drauf, dass man im Grunde, dass das ja eine Energie ist. Ne? Also wenn es ein Trieb ist, das ist ja irgendwie eine Kraft in einem. Und ob man die jetzt destruktiv oder konstruktiv lenkt, ich glaube, darauf hat man Einfluss. Und letztlich könnte man das so sehen, dass bereits mit der Geburt man diese Kraft braucht. Also das ist ja ein schon krasser Akt, den man da vollbringt. Ne? Also da überschreitet man schon Grenzen. Man stört die Fruchtblase platzt.
Dazu braucht es auch aggressive Kraft, um die Geburt zu meistern. Ja, ich habe ja auch ein Kind. Ja. Ich weiß,
Aggression
wie das ist.
Im Sinne von heranschreiten, nähern, angreifen. Also man greift da ja in dem Sinne an, dass man in eine andere Welt tritt. So.
Ja.
Und insofern könnte man das auch so betrachten, dass es etwas Notwendiges ist, angeboten.